Herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer neuen Folge von Okay Cool trifft, dem Format hier bei Okay Cool, in dem ich, Darmstadt freier Journalist, jede Woche am Sonntag einen Menschen aus der Spiele- und oder Medienbranche zum Plausch einlade. Und manchmal lade ich auch Leute ein, die schon mal da waren. So wie heute, nämlich Chris Wulff. Chris Wulff war schon mal hier bei Okay Cool trifft, und zwar im Juni 2021, um Gottes Willen ist das lange her, nicht nur in Jahren, sondern auch in Weltereignissen. Überlegt mal, wo ihr wart im Juni 2021. Ich kann es euch sagen, ich saß noch in einer anderen Stadt, ich lebte noch in Berlin, ich war Monate vor meinem Umzug nach Hamburg, irgendwo dort in einem Altbau gehangen in Berlin, und habe mich gefreut, mit Chris Wulff zu sprechen, den ich damals über Ecken und Kanten kannte, aber noch gar nicht so richtig. Und dann haben wir uns damals getroffen und ein wunderbares Gespräch geführt, kann man immer noch wunderbar anhören, nachhören, dass sich darum drehte, dass er damals an einem, ich sag mal, Scheidepunkt seiner Biografie, seines beruflichen Arbeitens war. Er hatte gerade einen großen Job, eine Stelle hinter sich gelassen und sich neu orientiert innerhalb der Spielebranche und arbeitete damals, wisst ihr was, hört ihr einfach selber an. So, und seitdem ist eine Menge passiert. Chris Wulff wird in dieser Folge davon erzählen, was sich seitdem ereignet hat in seinem wendungsreichen Leben. Eine Sache davon möchte ich schon vorwegnehmen, weil das ist das große Thema dieser Folge. Er ist Projektmanager, aber im Grunde noch viel mehr bei einer neuen Konferenzreihe, möchte ich fast sagen, und zwar der Triple I Initiative, oder wie man in Deutsch sagen würde, I-I-I-Initiative, ist ein ganz spannendes Ding, dreht sich darum, Indie-Spiele, wie man es auch definieren möchte, zu präsentieren im Rahmen einer fast schon Pressekonferenz, so wie man es kennt, von anderen Mitbewerbern wie Nintendo, Microsoft und so weiter und so fort. Eine Trailer-Show, die aber tatsächlich auch genau das ist. Es gibt, und das ist eine der Marketing-Schlagworte, mit denen sich die Triple I Initiative hervorheben will. Es gibt keine Moderation zwischen den einzelnen Segmenten und Trailern. Es gibt keine unangenehmen Gags zwischen Moderatoren und Moderatorinnen auf der Bühne. Es gibt keine Werbeunterbrechung, nischt. Einfach nur Spiele, Spiele, Spiele. Und das ist jetzt passiert. Zum Zeitpunkt unseres Aufeinandertreffens ist das Debüt der Triple I Initiative gerade mal, also nicht mal 2 Wochen her. Und damit waren die Eindrücke frisch, aus denen Chris Wulff schöpfen konnte, als ich mal nachgefragt habe, du, wie war das denn eigentlich? Wie kamst du denn jetzt zu dieser Initiative? Wer steckt da eigentlich dahinter? Und was soll das Ganze? Warum gibt's das plötzlich? Und wie bewerten die Leute, die dafür verantwortlich waren, so diesen ersten Lauf? Den ersten Lauf, den ersten Auftritt. Es war hochinteressant. Ein Blick hinter die Kulissen der Triple I Initiative, die ich sehr genossen habe. So. Dazu gibt's erstmal nicht viel weiter zu erzählen. Ihr werdet es gleich noch in der Folge in aller Ausführlichkeit und Spannungsgeladenheit hören. Ich möchte an dieser Stelle stattdessen darauf hinweisen, dass vor wenigen Tagen eine riesengroße einstündige Audiodoku erschienen ist, die ich produziert habe von vorne bis hinten, von Sound bis Text und Interviews. Und zwar eine Reise, die dokumentiert meinen Weg durch die Welt der Mental Health Games. Das war ein ganz besonderes Ding, was ich da gemacht habe, auch mir selbst erfüllt habe, beginnend mit einer neugierigen Frage an einem Dienstagabend, und dann habe ich einfach mal so ein bisschen, ja, mal geguckt, wohin der Recherchehase so läuft. Ich bin ihm nachgehoppelt und daraus entstand dann diese rund einstündige Doku. Falls ihr jetzt mit diesen wahnsinnig nervenkitzelnden Worten neugierig geworden seid, ich würde es euch nicht verübeln. Die Folge ist frei für alle, komplett frei anhörbar. Findet ihr bei Spotify, Apple Podcasts, wo auch immer. Hört doch mal rein. Ich bin gespannt, was ihr dazu zu sagen habt, wie euch das gefällt, und vielleicht gibt euch das ja auch was. War wirklich interessant. Ich will nicht zu viel verraten, was da drin so passiert ist. Das ist auch ein bisschen, finde ich, der Charme dieser Folge, dass im Vorfeld ich ganz wenig nur verraten habe, was innerhalb der Folge passiert, und ihr könnt es dann selbst herausfinden. Tolles Ding, hat mir wirklich viel Spaß gemacht, davon soll es in Zukunft viel mehr geben. Jetzt werdet ihr euch fragen, um Gottes Willen, wie macht er das? Wie finanziert er das? Wie geht das überhaupt? Kann ich euch sagen, ermöglicht wird das alles, und das meine ich ganz ernst, durch die Steady-Supporter, die jeden Monat ein bisschen Geld bezahlen, damit dieser Laden hier weiterhin am Laufen bleiben kann und Projekte, Audiodokus wie diese eine, die ich gerade eben beworben habe, überhaupt erst entstehen können. Deswegen möchte ich euch gerne dazu einladen, falls ihr einen knappen Fünfer im Monat übrig habt, beziehungsweise für mich und mein Team erübrigen wollt, dann findet ihr in der Folgenbeschreibung dieser Folge einen Weg zur Steady-Seite. Da könnt ihr dann ganz easy die Unterstützung abschließen, könnt ihr auch jederzeit wieder kündigen, ob jetzt einen Monat oder auf Lebenszeit, wie euch die Blume blüht. Ich freue mich in jedem Fall, weil ohne diesen Support geht das alles nicht. Deswegen vielen herzlichen Dank an alle über 800 Menschen, die diese Entscheidung schon getroffen haben und es nicht bereuen. Und allen anderen auch ein Dankeschön, die das in Bälde tun werden. Schön. Nun aber, ich würde sagen, wir gehen rein ins Gespräch, mein Wiederhören mit Chris Wolf. Einzig Wichtige ist nur, und das ist in der Vergangenheit hier schon mal passiert, es darf keine Schwarz-Weiß-Fotografie sein, weil es gab mal eine Folge, da gab es eine Schwarz-Weiß-Fotografie und dann gab es Rückmeldungen von den Leuten da draußen, die gesagt haben, du, ist der Gast verstorben. Und wollen wir verhindern, weil noch hört sich hier alles quick lebendig an.
Ich hoffe, es bleibt dabei.
Ja, ich hoffe auch.
Das habe ich mir notiert. Kein Schwarz-Weiß-Foto schicke ich dir nach dem Recording einmal durch. Es kann, ich werde es mal abgleichen. Ich gehe mal auf Nummer sicher, dass es nicht dasselbe Foto ist wie vor ein paar Jahren. Aber ich habe auch nur einmal vor vielen, vielen Jahren, als ich noch bei Threaks war, einmal ein schönes Foto gemacht. Und das benutze ich bis heute noch.
Sehr gut.
Deswegen.
Da sind wir auch gerade direkt ganz natürlich angekommen bei etwas, was ich voller Erstaunen festgestellt habe. Und zwar, ich wusste nicht mehr genau, wann warst du das letzte Mal hier. Ich weiß auf jeden Fall, ich saß an einem anderen Schreibtisch als hier, was jetzt auch keine große Schwierigkeit ist, weil so lange sitze ich an diesem hier noch nicht. Aber es war in einer anderen Wohnung. Auch das ist, habe ich mittlerweile gemerkt, in meiner Biografie keine verlässliche Angabe. Und es stellte sich heraus, es war im Juni 2021. Juni 2021, das ist, um Gottes Willen, ich wollte gerade sagen 2 Jahre her, aber es ist fast 3 Jahre her. Es ist fast 3 Jahre her.
Es ist ein bisschen gruselig. Also ich hatte auch nochmal drüber nachgedacht, mit Absicht nicht die Folge nochmal angehört, weil ich auch so ein bisschen frisch reinkommen wollte. Und die Erinnerung, die ich dann hatte, war, es war auf jeden Fall pandemiebedingt. Ja. Entweder war ich noch quasi... Ja, Juni 21, also entweder war da gerade Lockdown oder ich bin einfach trotzdem nicht vor die Tür gegangen. Ich habe sehr viel Call of Duty zu der Zeit gespielt. Saß bei meinen Eltern zu Hause, weil Pandemie und ja, warum nicht? Es fühlt sich wie ein anderes Leben an. Das ist schon eine Weile her.
Was würdest du denn sagen, jetzt seit Juni 2021 zu heute, also April 2024, was hat sich denn, wenn ich dich jetzt frage, verändert in deinem Leben? Was fällt dir denn da zuerst ein? Auch gerne in jedem Bereich, was dir eben so zuerst in Herz und Kopf reinkommt, das würde mich mal brennend interessieren.
Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, ich kann das unterteilen in 3 Abschnitte. Ja. Privat hat sich viel verändert im Sinne, dass ich nicht mehr in München bin. Ich bin jetzt in Köln. Mhm. Das ist für mich definitiv ein sehr, sehr schönes Upgrade. Kombiniert mit sehr viel Freude und positiveren Emotionen als noch 21. Natürlich da auch in dem Kontext von, man saß nur zu Hause, es war Pandemie, es war alles irgendwie ein bisschen, pardon my French, beschissen at times. Das war, glaube ich, also das ist das Erste, was mir sofort auffällt. Beruflich hat sich bei mir auch sehr viel getan. Das waren dann eben vor 3 Jahren, da bin ich gerade raus gewesen aus meinem Vollzeit-Commitment zu Das Awesome Guys, dem Publisher, für den ich damals gearbeitet habe. Dementsprechend so ein bisschen die Freelance-Welt noch mehr konkreter die letzten 3 Jahre kennengelernt. Und generell, glaube ich, auch so ein bisschen meine Einstellung zur Arbeit und zum Thema Games hat sich seitdem doch relativ stark verändert. Gar nicht jetzt im Positiven oder Negativen, sondern einfach so, wie ich damit umgehe und wie ich das versuche auch manchmal mehr zu trennen vom Privatleben.
Oh, spannend. Da werde ich nochmal drauf zurückkommen. Vorher nochmal eine Frage zu Köln. Jetzt, wo du da lebst, wie ist Köln so, wenn mal gerade keine Gamescom ist? Das würde mich mal wirklich reizen zu erfahren. Ich bin da manchmal berufsbedingt, du hast ja auch hier und da schon mal gesehen, weil ich das dann in die Welt hinaus auch blöcke, weil immer der Kölner Dom einfach so schön ist und dann wissen es immer alle. Manchmal bin ich in Köln für so eine WDR-Produktion, die ich da mache, aber das ist dann wirklich auch nur Hallo Hauptbahnhof, Hallo Dom, dann lustigen Namen-Gag-Foto machen mit dem Gebäude, dann ab zum Hotel und vom Hotel zum WDR und der ist ja auch direkt am Dom und dann geht's wieder nach Hause. Also ich habe da immer nur so einen ganz kleinen Kreis, das heißt, ich habe eigentlich keine Ahnung, wie diese Stadt sonst ist. Wie ist denn Köln, wenn eben keine Gamescom ist?
Ich mag Köln sehr gerne. Das hat zum einen damit zu tun, dass Köln zwar technically eine große Stadt ist, aber sich eher wie eine Kleinstadt anfühlt. Also ich habe jetzt in zwei verschiedenen Wohnungen gewohnt in den knapp, was sind es jetzt, 2,5 Jahren? Ich ehrlich gesagt keinen Überblick mehr, wann ich hergezogen bin. Und egal wo ich bin, ich kann eigentlich immer super schnell irgendwo hinlaufen oder mit so einem E-Scooter oder mit dem Fahrrad oder ich habe so ein elektrisches Longboard, so ein Boosted-Board. Man kommt überall schnell hin. Das finde ich fantastisch. Das ist in München natürlich eigentlich nicht der Fall. Klar, Öffis sind da gut oder relativ weit ausgebaut, weil man hat Geld, aber trotzdem ist es halt eine wesentlich, wesentlich größere Stadt und das mag ich an Köln. Alles ist fußläufig relativ einfach zu erreichen. Und wenn nicht, dann fährt trotzdem irgendwie noch nach Mitternacht eine Stadtbahn. Das ist auch nochmal ein Unterschied zu Bayern generell. Das andere sind die Menschen. Also ich komme ursprünglich aus Kiel, bin aufgewachsen in München, größten Teil meines Lebens, bin da nie so 100%ig angekommen, aus verschiedenen Gründen, glaube ich, aber ich bin einfach nie so warm geworden mit so der Münchner / bayerischen Kultur und auch so dem Umgang. Und in Köln, finde ich, ist der average Mensch einfach ein Ticken mehr aufgeschlossener, sowohl was Interessen angeht, als auch politisch, sozial, aber vor allem die random Encounters. Ich kann eine kleine Anekdote, als ich mit meinem damaligen Mitbewohner nach Köln gezogen bin, wir kamen beide aus München, ersten Tag nach dem Umzug, runter zum Bäcker, weil Küche gab es quasi nicht, alles war leer, man musste sich ja irgendwie verpflegen. Und direkt, als wir dann wieder oben in der Wohnung waren, nach diesen 2 Minuten, die wir beim Bäcker standen, haben wir uns angeguckt und waren ganz erstaunt darüber, wie offen die Leute einfach miteinander reden und so ein Gespräch anfangen, weil die an der Schlange beim Bäcker standen und dann die Leute sich da ganz entspannt unterhalten haben. Und das passiert halt in Köln dann doch regelmäßig, egal ob man dann irgendwie in einem Brauhaus ist oder an der Ampel steht. Die Leute sind einfach einen Ticken aufgeschlossener und das finde ich fantastisch. Und das habe ich so in München einfach mein Leben lang nicht wirklich erlebt, außer, nee, da gibt es auch ehrlich gesagt keine großen Ausnahmen. Ausnahmen bestätigen da, glaube ich, eher die Regel. Das gefällt mir sehr an Köln.
Ich finde es faszinierend, weil man sagt ja so, wenn man jetzt in diesen krummen Schubladen so denkt und spricht, dass die norddeutschen Menschen eher etwas trockener und auch zurückhaltender sind und dass dann du als jemand, der von dieser Ecke kommt, sich dann so wohl fühlt, ausgerechnet in Köln, das ist einfach so völlig wild und gleichzeitig, ich also bin das andere Extrem und ich komme ja aus Süddeutschland, aus Franken, also ein kleiner C ist auch schon wieder leider in Bayern drüben und ich gehöre jetzt zwar selber auch zu den Leuten, die dann wahrscheinlich an der Ampel Leute anquatschen, ich wäre so einer, aber ich genieße es jetzt in Hamburg und generell hier im Norden so sehr, wie stoisch so viele Menschen sind, aber gleichzeitig, wie viel Herz dann hinter diesem Stoizismus verborgen ist, ganz wenn man dann mal ein bisschen mit den Menschen spricht, das ist ganz toll. Und dann habe ich auch das Gefühl, wenn dann dich mal so jemand, der dann wirklich so ganz klassisch diesem norddeutschen Stereotyp entspricht im Charakter, dir ein Lächeln schenkt, dann fühlt sich das an wie ein Kampf, den man endlich gewonnen hat. Ich weiß noch, in Kiel habe ich beim Hanse-Museum mal eingeladen, und ein fantastisches Museum übrigens für alle, die neugierig sind, und hab da bei der Konzeption von der Ausstellung geholfen und dann hat mich ein Mitarbeiter des Museums noch begleitet wieder zurück zum Hauptbahnhof und der war so nett, der war so freundlich und vor der Verabschiedung hat er mir ein Grinsen zugeworfen und ich dachte mir, um Gottes Willen, also ich bin jetzt auch einfach verliebt, das ist einfach fantastisch, ich habe mir ein Grinsen verdient, das ist einfach toll, das ist einfach toll.
Das finde ich auch ganz super an Norddeutschland. Ich muss auch sagen, also ganz ehrlich, ich komme aus Kiel, ich reibe das immer gern Leuten unter die Nase, ich bin Norddeutscher und ärgere dann auch immer meine Freunde, die irgendwie aus Bremen oder Hamburg kommen, so, das ist ja nicht wirklich Norddeutschland. Norddeutschland ist Kiel und above und alles andere zählt nicht. Macht man sich auch keine Freunde mit den Sprüchen, aber so ist es manchmal. Ich bin trotzdem halt in Bayern aufgewachsen und da ist bestimmt auch was hängen geblieben von. Trotzdem allein, dass die Familie da oben ist und man vor allem früher, zu Schulzeiten irgendwie jede Ferien da oben verbracht hat, ist da sehr viel hängen geblieben. Und die norddeutsche Art, ich verstehe, dass die als kalt oft wahrgenommen wird, mag sie auch sein, aber ich glaube, ganz tief im Herzen ist da doch so viel Wärme da, auch wenn man sie nicht direkt so spürt. Und das mag ich so, wenn man in Hamburg auch in eine Kneipe geht oder auch da einfach ein Gespräch mit den Leuten anfängt. Vielleicht ist es dann auch einfach nur eine Antwort, ein Wort als Antwort, die man zurückbekommt. Aber irgendwie fühle ich mich da trotzdem, man fühlt sich trotzdem so warm and welcome am Ende des Tages. Das kann aber auch Personal Bias sein.
Wie erlebst du denn den Spielestandort Köln, sage ich mal, außerhalb der Gamescom? Also Hintergrund der Frage ist, ich habe jetzt zuletzt in Berlin und jetzt eben in Hamburg gelebt. Und in Berlin habe ich das Gefühl gehabt, ist die Vernetzung von vor allem der Indie-Branche da so extrem gut ausgeprägt. Also gefühlt jeden zweiten Tag findet irgendwo abends eine mittelgroße bis kleine Veranstaltung statt, wo man sich trifft, einander Prototypen zeigt, Talks werden gehalten und man trifft einfach Leute, die auch in dieser Industrie arbeiten, an welcher Stelle auch immer. In Hamburg ist es ähnlich, da gibt es zum Beispiel oder vor allem auch die Game City, die hier regelmäßig Networking-Veranstaltungen organisiert, die junge Teams betreuen. Auch sonst habe ich das Gefühl, dass der Austausch hier super stark ist. Wie ist denn das in Köln? Ich weiß natürlich, dass es da einige auch Indie-Studios gibt, die auch bekannter sind, aber ich habe gar keinen Eindruck davon, wie vernetzt da die Strukturen so sind. Was bekommst du da so mit?
Ich glaube, relativ gut vernetzt. Ich bin ja auch erst so gesehen 2 Jahre hier und merke schon oft noch, dass ich vielleicht ein bisschen zu sehr in meiner lokalen Bubble stecke, auch an Games-Leuten. Es gibt sehr viel, das passiert. Also wir haben ja zum Glück eine hervorragende Förderung. Die Film- und Medienstiftung, da sind ganz, ganz engagierte Leute am Start, die entweder Events lokal auf die Beine stellen für die Film- und Medienbranche, wozu eben dann auch der Games-Standort gehört, oder mir fehlt der Fachbegriff, aber quasi gemeinsame Reisen zum wirtschaftlichen Austausch, zur Indiegogo nach Holland oder sonst was. Nein. Es passiert sehr viel da auf staatlicher Seite. Es gibt das Indie Hub hier in NRW, die auch super involviert sind und regelmäßig Stammtische auf die Beine stellen. Und dann ein paar lokale Player, die auch ihre Meetups organisieren. Da bin ich, also ich glaube, da passiert für eine Stadt mit Kölns Größe, oder man muss ja immer so ein bisschen Köln-Düsseldorf da fast kombinieren, da manche Events in beiden Städten stattfinden oder mal hier, mal dort. Das mögen die Kölner und die Düsseldorfer wahrscheinlich nicht so gern hören, weil die sind ja dann doch im Herzen sehr getrennt voneinander, aber im Endeffekt ist es ja ein großer Standort, plus die Nachbarstädte. Also da muss ich mich auch noch dran gewöhnen. NRW ist ja quasi gefühlt eine Riesenstadt mit sehr, sehr vielen verschiedenen uniken Bezirken. Aber ja, ich glaube, in NRW passiert recht viel, dass sehr, sehr viel Engagement zu spüren von vielen Seiten. Auch der Games NRW-Verband, die ja den DEP mittlerweile auch komplett ausrichten, jährlich in Köln. Da steckt viel Liebe drin, da steckt viel Arbeit und Zeit drin. Ich glaube, vergleichen kann man das nicht direkt wie mit München. München war immer schwierig, das wirklich zu vergleichen, weil man halt sehr viele Studenten, oder Studentinnen, die am Anfang einen Step in die Games-Industrie machen wollten und Teil dieser Events waren und Teil dieser Netzwerk-Opportunities waren, halt relativ schnell dann wieder verschwunden sind, weil sie fertig waren mit dem Studium und dann entweder für einen Hungerlohn in München irgendwie arbeiten konnten, gerade so die Miete bezahlen konnten oder zu BMW gehen konnten und das Fünffache verdienen über Nacht. Da hat sich das relativ schnell divided. Das ist auch besser geworden durch die Förderung, soweit ich das mitbekommen habe. TLDR. Ich glaube, in NRW passiert relativ viel. Vielleicht nicht ganz auf dem Level von Berlin, aber allein was die Dimensionen angeht, die Größenordnung, ist das, glaube ich, auch nachvollziehbar.
Apropos Indies und apropos Engagement, da ist ja noch was passiert. Das ist ja jetzt der kleine Elefant im Raum, der kleine Elefant. Jetzt habe ich das Sprachbild selber geschwächt. Es ist Freitag, es ist Freitagnachmittag, was soll ich sagen? Also, da ist was passiert in deinem, ich sag mal, Berufsleben. Ich spreche natürlich von der Triple I Initiative. Ich habe in der Anmoderation schon ein bisschen erzählt, was das eigentlich ist und wie man sich das vorstellen kann und was da eigentlich passiert ist. Ich frage zuallererst mal, was genau ist deine Aufgabe eigentlich da?
Das ist eine gute Frage. Also bis zum aktuellen Zeitpunkt und wir befinden uns ja jetzt knapp, wann war das Event denn nochmal? 9 Tage nach dem Event. Ja. Ich bin an Bord gekommen, ich sollte einzig und allein der Projektmanager des ganzen Projektes sein. Im Endeffekt hat sich das relativ schnell entwickelt in eine Rolle, die irgendwo zwischen Project Management Lead, Producer und BizDev anzuordnen. Ui, ui, ui. Also relativ viel. Wir waren auch ein relativ kleines Team für die Größenordnung, die das Ganze angenommen hat. Dementsprechend halt das, was anfällt, muss irgendwie koordiniert werden. Und das hatte dann auch mal zu tun mit Koordination, um so ganz klassischen Ad-Spend auf Reddit, das zu koordinieren, was sehr neu war für mich. Dann natürlich dann auch mit Freelancern gearbeitet, die sich da auskennen. Und eine relativ große Bandbreite an Tasks, die angefallen sind.
Boah, wer war denn das, der dich da kontaktiert hat? Also wer ist denn eigentlich so der Schirmherr, sage ich mal, oder die Schirmherrin dahinter?
Schirmherren ist Evil Empire. Das ist ein französisches Entwicklungsteam aus Bordeaux. Und die Geschichte hinter dem Team ist ursprünglich ausgegründet aus Motion Twin. Ja. Das ist das Team hinter Dead Cells, die vor ein paar Jahren quasi sich auf ihr neues Projekt fokussiert haben, das mittlerweile auch announced haben. Und Evil Empire, die zu dem Zeitpunkt was anderes gemacht haben, haben dann gesagt, naja, wir könnten ja quasi die Entwicklung weiterführen und weiter das Spiel supporten, weil es läuft ja noch gut. Und für die letzten knapp 5 Jahre, also so gut wie alles, was man gesehen hat an DLCs, da gab es ein Castlevania DLC beispielsweise und Content-Updates und neue Plattformen, all das war Evil Empire bis vor kurzem, wo sich quasi diese Partnerschaft aufgelöst hat. Und jetzt ist Evil Empire ein knapp 70-Personen-Studio, die unter anderem das Projekt, das sie während dem AAA-Showcase announced haben, The Rogue Prince of Persia, als auch 2 weitere Projekte intern entwickeln momentan. Also doch ein relativ großes Studio, das in nicht allzu großer Zeit entstanden ist.
Und jetzt wird's spannend. Wir haben ja schon jetzt ansatzweise gehört und in der Anmoderation habe ich davon noch ein bisschen mehr erzählt, dass du ja ein vielbeschäftiger Mensch bist. Ne? Es passiert ja immer was in deinem Leben, es ist viel zu tun, allein schon beruflich. So. Und jetzt ist ja die spannende Frage, was hat dich bewogen, als die Anfrage dann kam, womöglich auch schon für dich, als jemand, der schon Erfahrung hat in dieser Branche, mit dem Wissen, okay, wahrscheinlich wird's auch richtig viel Arbeit, womöglich noch mehr Arbeit, als es jetzt gerade in der Anfrage aussieht. Was hat dich bewogen zu sagen, alles klar, Leute, ich mach mit?
Es gab ein paar Faktoren. Der eine war, ich kannte Steve und Ben, das sind 2 der Gründer von Evil Empire, schon seit Jahren. Also als sie beide noch bei Motion Twin waren, haben die mit uns beim, ich glaube, das war entweder pre-Early Access oder während dem Early Access, haben die bei uns mit uns ausgestellt beim Indie Mega Booth auf der PAX und auf der GDC, glaube ich, sogar auch. Ja, das muss vor dem Release sogar gewesen sein. Also wir kennen uns seit Jahren. Ich habe quasi gesehen, wie das Projekt durch die Decke gegangen ist. Ich hatte Steve mal zu einem Format, das ich früher organisiert habe in München, namens Talk and Dev eingeladen und eingeflogen aus Frankreich als Speaker. Dementsprechend kannte man sich. Ich kann nur von meiner Seite aussprechen, aber man respektierte sich. Und ich fand das generell schon mal aufregend zu hören, dass die sich an mich erinnern und mich an Bord bringen wollten. Das war auch so ein bisschen ein war ein netter Moment, hat man sich sehr gewürdigt gefühlt. Ansonsten war es für mich so eine Balance. Ich habe ein paar Tage drüber nachdenken müssen, weil der Pitch war super aufregend. Ich hatte natürlich nur begrenzt Insight, so was den aktuellen Stand anging. Nur natürlich das Material, das mir zur Verfügung gestellt worden ist, aber es war ein sehr offenes Gespräch. Und ich hatte eigentlich vor ein paar Jahren, nachdem ich in die Megabooth verlassen habe, doch relativ stark die Intention, so den Events-Bereich mehr oder weniger hinter mir zu lassen. Und das war damals physische Events, aber auch so gesehen die digitalen, die während der Pandemie aufgekommen sind. Ich habe halt trotzdem parallel die letzten jetzt 3 Jahre, knapp über 3 Jahre, die Ludonarrowcon mit organisiert für Fellow Traveler. Das ist ein Narrative Games Festival, das wir jährlich auf Steam hosten. Jetzt im Mai dann wieder. Und dementsprechend halt nie ganz den Draht dazu verloren und auch so ein bisschen die Liebe für Eventorganisation und Produktion noch beibehalten. Und dementsprechend hätte es mir, glaube ich, sehr schwer gefunden, da Nein zu sagen, einfach weil der Pitch interessant war, mal was Neues und eben schon eine interessante Liste an Teams committed zu dem Zeitpunkt. Aber am Ende des Tages für mich rein aus, wenn man sich quasi mal die Business-Sicht anschaut, fand ich super aufregend, einfach mal mit einem Haufen neuer Teams zusammenzuarbeiten, mit denen ich sonst sehr, sehr, sehr wenig Touching Points habe. Also ich mache sehr viel mit Indies, ich arbeite mit Publishern und mit Devs und an Events und dementsprechend hat man immer wieder mal Touching Points mit Teams, mit neuen Teams und das wird auch nie langweilig, aber dieser Triple-I-Bereich, und da kommen wir vielleicht gleich nochmal dazu, was das bedeutet und wie man das definiert und da hat jeder seine eigene Auffassung zu, aber für mich im Kern so Teams, die doch öfters mal einen größeren Produktionsrahmen haben, rein finanziell, das ist ein Teil des, der Games-Industrie, mit dem ich relativ wenig zu tun hatte in der Vergangenheit. Mhm. Und fand ich einfach aufregend, da mal eine Chance zu bekommen, mit so vielen Teams parallel zu arbeiten, weil ich das aus der Vergangenheit kenne mit Events, dass ich ja dann doch über die Zeit hinweg sehr, sehr viele Türen öffnen können für zukünftige Kollaborationen. Mhm. Ob das jetzt direkt ist oder indirekt mit einer Partnerschaft, weiß man nicht, wird man sehen.
Bevor wir zu dem Namen kommen, da wollte ich nämlich tatsächlich auch mal nachfragen, nochmal kurz etwas, was du eben im Nebensatz angesprochen hast und tatsächlich, glaube ich, auch Thema schon war unseres Gesprächs damals, zumindest ansatzweise, und zwar deine Einstellung zu diesem Eventformat, sage ich mal, was du eben angedeutet hast, dass du damals ja eigentlich dann für dich beschlossen hast, nö, diese Welt kommt auch in Zukunft ohne mich gut klar. Was waren denn dafür, also wie kamst du denn zu diesem Schluss? Warum wolltest du denn das so eigentlich ein bisschen hinter dir lassen?
Das war ja zum Zeitpunkt, also zu 21 dann mitten in der Pandemie. Man hatte so die erste Welle an digitalen Events mitbekommen. Manche, die das sehr gut umgesetzt haben, manche, die halt einfach nur erstmal experimentiert haben, um herauszufinden, was denn funktioniert und was nicht. Ich fand die Idee von rein digital zu dem Zeitpunkt etwas eintönig. Es gab so die Custom Solutions, die gebaut worden sind und die Steam Festivals, die gebaut worden sind. Heutzutage ja noch viel, viel, viel mehr als damals. Und nachdem ich halt ein paar Jahre im Events-Bereich so gesehen habe, wie das abläuft und mich da zumindest für mein Level, glaube ich, beweisen konnte oder es mir selber beweisen konnte, was ich denn kann und was ich nicht kann, hatte ich einfach alles Aufregende für mich gesehen. Und ganz tief im Kern, es wird mich, glaube ich, nie komplett wieder in die Events-Welt reinziehen. Ich mag die Kombination, ich mag den Mix aus. Auf der einen Seite verbringe ich ein paar Tage die Woche, ein paar Stunden die Woche auf der BizDev-Seite und kann da Deals negotiaten und Teams unterstützen mit klassischen Sales. Und auf der anderen Seite habe ich eben diesen Events-Bereich, wo ich mich dann auch mal austoben kann und vielleicht mal meine Tunnelvision anmachen kann für 16 Stunden einfach an einem Projekt arbeiten.
16 das, Stunden am Stück?
Das nicht zu empfehlen.
16? Das ist eine andere Story. Oh ja, das ist 16 mal König der Löwen, um das mal umzurechnen. Das ist ziemlich viel.
Ist König der Löwen nur so kurz?
Ich weiß nicht, ich habe gehofft, du fragst nicht. Ich glaube, es ist also Toy Story, ist der erste Animationsfilm in Spielfilmlänge gewesen, also 90 Minuten. Ah, du hast recht, es könnte länger sein. Okay, es war nicht ganz richtig. Also 12 bis 14 Mal, ich kann es nicht so schnell ausrechnen. Mein Gott, das ist eine lange Zeit, Chris. Wie kann es sein? 16 Stunden?
Ja, das ist, also ich will hier auch gar nicht sowas schönreden. Ich merke das nur bei mir selber, dass ich mit loosen Deadlines immer sehr, also kann ich nicht wahnsinnig gut umgehen. Ich mag es sehr gerne, so ein bisschen Stress zu haben, rein persönlich. Das soll nicht auf alle, auf andere Leute, mit denen ich arbeite, dann abwerben. Aber für mich selber, wenn ich weiß, in 2 Wochen oder 2 Monaten ist eine Deadline und das muss jetzt so laufen, dann arbeite ich lieber für eine Woche lang so im Tunnel, wo ich sehr lange Arbeitstage habe und dann 2 Wochen später kann ich dann dafür mir frei nehmen, als dass ich jeden Tag meine 8 Stunden mache über eine längere Zeitperiode. Ja, das habe ich einfach über die Jahre so für mich so herausgefunden. Ich kann es auch gar nicht erklären, warum das der Fall ist. Ich würde es auch den meisten Leuten nicht empfehlen, weil es sicherlich nicht gesund ist. Da bin ich auch ganz ehrlich. Jetzt habe ich den Punkt vergessen.
Ja, genau, ich habe mich da jetzt so reingesetzt, aber ich musste kurz, weil ist so cool. Das ist eine Zahl gewesen, ich konnte es gar nicht erst kurz glauben, als du die genannt hast, deswegen, ja.
Ja, auf jeden Fall nicht gut zu heißen. Das auf jeden Fall. Nur, genau, um das Thema abzuschließen, Events, ich dachte, ich hätte da quasi mit abgeschlossen, habe dann über die Lunaricon für mich erfahren, ach, das macht mir doch sehr viel Spaß. Ich will es nur nicht als Vollzeitjob, sondern eben als eine der Tätigkeiten, denen ich nachgehe. Und jetzt, wo III natürlich auch eine Steam-Komponente hat, ähnlich wie die Ludonarrowcon, hat III trotzdem sehr viele weitere Facetten, an denen ich arbeiten kann. Vor allem das Showcase natürlich first and foremost. Und das finde ich eine nette Mischung. Und das war für mich wirklich wieder aufregend und was Neues, weil ich noch nie so an einem Showcase in der Größenordnung gearbeitet habe. Ich habe einmal mit ein paar Indie-Publishers so ein Showcase auf die Beine gestellt und das war cool, aber da war ich nicht wirklich involviert in dem Prozess. Und das jetzt auf diesem Scale zu sehen, mit ganz anderen Budgets, mit größeren Teams, mit Announcements wie Slay the Spire 2, was komplett bekloppt war, also wild, dass sowas dann uns anvertraut wird und wir das quasi der Welt präsentieren dürfen als erstes. Das fand ich sehr spannend und sehr aufregend. Und das hat, glaube ich, bei mir wieder ein bisschen mehr Interesse dran geweckt, in diese Eventwelt einzutauchen, aber wirklich auch nur auf einem Fokus, was denn Neues, was man denn Aufregendes machen kann, also für mich persönlich Aufregendes, statt wieder in die klassische Eventswelt abzutauchen und dann versuchen, irgendwie Boothspace zu verkaufen auf dem Event. Ja. Damit habe ich auf jeden Fall abgeschlossen.
Ja, verstehe. Dann können wir mal von hier zu dem Namen kommen. Du hast schon angedeutet, da scheint es Menschen zu geben, die immer mal wieder nachfragen, wie es eigentlich dazu kam. Ich finde es ganz faszinierend. Das ist ein Name, als ich den zum ersten Mal gesehen habe. Und ich bin mir sicher, anderen Menschen ging es ähnlich. Konnte ich mir sehr schnell was erstmal drunter vorstellen. Triple I, das ist ja, ne, also quasi, so habe ich das dann wahrgenommen, so instinktiv, ein Gegenentwurf zu Triple A, also quasi die Großproduktion der Spielebranche, gigantisch groß, Millionenbudgets, also zumindest technisch hochqualitativ oftmals, beeindruckende Riesentanker, die da über das Meer der Spiele-Releases hinweg tuckern. So. Und Triple I ergibt dadurch, durch diese Wortähnlichkeit, so einen Gegenentwurf, der irgendwie Sinn macht. Und jetzt aber kommt das Spannende, wenn man dann drüber nachdenkt, also wenn man sich dann mal hinsetzt und sagt so, okay, was bedeutet das jetzt eigentlich Triple I? Dann kam ich zumindest zu dem Schluss, das ergibt ja eigentlich gar keinen Sinn. Also eigentlich, wenn du überlegst, was Indie definiert, das sind ja auch Spiele, die ihr gezeigt habt, das sind Indie-Spiele, ein Indie-Event, die zeichnen sich ja in Teilen, zumindest nach meiner Definition, auch aus, dass sie Eigenschaften erfüllen, die auf AAA nicht zutreffen. Und dadurch saß ich dann da vor meinem Bildschirm und dachte mir, ich muss sie mal fragen. Weil eigentlich ist das so ein Name, der, wenn man länger drüber nachdenkt, so ein bisschen in sich zusammenfällt und trotzdem aber ja seinen Zweck erfüllt, weil ich verstehe im ersten Moment komplett, was das hier soll. Aber dann, wie gesagt, beim längeren Nachdenken fragt die mich, also was soll es denn eigentlich? Und jetzt frage ich mal dich.
Das ist eine sehr berechtigte Frage. Wir hatten auch viele Gespräche darüber, in welche Richtung das Branding gehen soll. Und das war eine von vielen Optionen. Ich glaube, am Ende des Tages, und da kann ich nur für mich reden, der Begriff Indie selbst an sich und auch wie er benutzt wird in der Industrie, heutzutage bedeutet ja schlechtweg erstmal gar nichts. Das klassische Beispiel ist ja Dave the Diver, nominiert für Best Indie Game bei den Game Awards, aber finanziert von Nexon. Das ist nur eins von vielen Beispielen, das man nennen kann, wo der Begriff Indie, Tencent nutzen ja auch gern für ihr Indie-Label, einfach heutzutage nicht mehr aktuell ist. Ich glaube, jeder hat eine Vorstellung darunter und kategorisiert Titel dann eigenständig für sich selbst. Und als Marketing-Tag, als Steam-Tag ist Indie auf jeden Fall noch vernünftig in einer Form. Aber es ist so generalisiert und bedeutet alles und gar nichts. Und ich glaube, da sind wir größtenteils angekommen bei den meisten Definitionen von Titeln in dem Sinne von Größenordnung. Also Indie, Triple I kann man genauso kritisieren, Double A, Triple A, Quadruple A und so weiter. Da wird jeder eine andere Auffassung von haben. Mit dem Triple I Initiative war auf jeden Fall die Idee, dass man, wir haben es ja auch intentionally nicht hundertprozentig definiert. Also egal, durch welches Material man geht, wird es Interviews geben mit Teams, die Teil waren der Initiative, des Events dieses Mal, als auch unsere Steam-Page, als auch Website, Press-Releases, gibt es keine ganz klare, hundertprozentige Definition, weil man das ja auch alleine schon an unseren Titeln sieht, die wir dabei haben. Wir haben einen Titel, der basierend ist auf einer großen Ubisoft-IP. Wir haben Slay the Spire 2, was von einem vergleichsweise winzigen Team entwickelt wird. Obwohl es natürlich ein massiver Titel ist, der highly anticipated ist. Wir haben, was ist denn noch ein gutes Beispiel? Vampire Survivors, das als super kleines Team angefangen hat und dann jetzt mittlerweile dann doch auch relativ groß angewachsen ist. Und wir wollten schon für uns selber einen ungefähren Rahmen haben bei der Kuration und haben das sehr bewusst gemacht, was denn für uns als Team, als die Curator am Ende des Tages drunter fallen sollte und dementsprechend natürlich auch ausgewählt, was reinkommt in das Event. Aber am Ende des Tages glaube ich nicht, dass wir uns jemals hinstellen wollen würden und sagen, hey, das ist Triple I und das ist nicht Triple I, sondern den SpielerInnen das auch ein bisschen zu erlauben, selber zu interpretieren. Wir möchten diesen Begriff auf jeden Fall gängiger machen und etablieren außerhalb der Industrie. In der Industrie, zumindest im Pitching-Rahmen, wird der relativ regelmäßig oder im Business-Rahmen relativ regelmäßig sowieso schon verwendet. Aber im B2C, im Consumer-Bereich quasi relativ selten. Und ich glaube, es wäre gar nicht unbedingt negativ, sondern einfach eher insightful, wenn Devs sich selber in der Zukunft auch da, wenn sie es möchten, labeln, ob es Indie ist oder Triple I, einfach nur ein bisschen mehr Expectation Management zu betreiben für die SpielerInnen am Ende des Tages.
Das ist ganz spannend. Stand der Name eigentlich schon fest, als man sich bei dir gemeldet hat, oder war das dann noch so ein bisschen in der Luft?
Final war nicht. Also mir wurde es gepitcht, als das machen wir. Ja. Und das, also natürlich der Begriff direkt eingeworfen, damit ich auch eine Idee hatte. Branding haben wir relativ lange noch dran gearbeitet und Input uns geholt von Teilnehmenden des Events, als auch von anderen Partnern, mit denen wir zusammengearbeitet haben. Aber genau, das war noch bis in den Frühling hinein ein Thema, das wir bis vor dem Announcement relativ flexibel gehalten haben.
Waren noch andere Namen im Rennen? Also gibt es da eine Liste an Entwürfen oder ist das, wie ist das denn?
Da gibt es auf jeden Fall eine lange Liste an Entwürfen. Ich glaube, in dem Moment jetzt spontan kann ich die nicht teilen, aber ich kann mal schauen, was ich da, ich spreche mal mit den Kolleginnen, was ich dir da vielleicht weiterleiten kann.
Wahrscheinlich aber nicht jetzt in diesem Moment, oder?
In dem Moment leider super schwierig.
Aber kannst du dich an einen erinnern, der hängen geblieben ist irgendwie? Oder annäherungsweise?
Wir hatten ein interessantes Gespräch über eine Abwandlung. Also Triple I Initiative ist am Ende entstanden aus Triple I, worüber wir lange geredet haben. Und The Initiative. Großes Problem da, was wir direkt geflaggt haben, war halt, naja, ein Microsoft Studio heißt halt The Initiative. Ja. Das könnte große Probleme geben, sowohl Search Engine Optimization wise als auch legal. Bin ich sehr happy, dass wir nicht mit The Initiative am Ende gegangen, damit fortgeschritten haben. Aber ja, das war ein Begriff. Viel ging überraschenderweise in Richtung Space. Mhm. Einfach weil es sich richtig angefühlt hat. Ja. Also Begriffe, die mit Space zu tun hatten. Da gibt's tolle Decks, auch mit Visuals dazu. Ja. Eines Tages, hoffentlich können wir da mal einen Ticken offener drüber sprechen. Aber ich glaube, aktuell ist es noch ein bisschen mehr aus dem Nähkästchen plaudern.
Space ist ja auch gar nicht mal so übel, weil das ist ja im Grunde das, was ihr gemacht habt und was ihr macht, dass ihr einen neuen Raum quasi schafft, in dem...
Das ist ja eine fantastische Überleitung. Das ist ja super.
Ja, noch weißt du nicht, wohin ich damit fahren werde. Ich selbst auch noch nicht. Wir gucken jetzt beide, wohin dieser Satz führt. Also, weil ihr da einen Raum geschafft habt, ne, für Spiele, sich selbst zu präsentieren, auch ein gewisses Schlaglicht anzuziehen in dieser schieren Flut an anderen Spielen, die es da draußen gibt. Da habe ich später auch nochmal eine Frage dazu. Das führt mich dazu, mal zu fragen, wie sage ich das denn? Woher kommt denn eigentlich die Motivation dafür, dass es diese Initiative überhaupt gibt? Also es ist ja schon eine gewisse Gegenpositionierung, die ihr auch da so anstrebt. Das ist ja auch etwas, was immer wieder auftaucht in der Bewerbung des Streams zum Beispiel, dass dann gesagt wird, hier, es gibt keine Werbung, keine Talking Heads, also keine langen Moderationen, keine Menschen, die ewig auf einer Bühne rumlaufen, keine komischen, manchmal auch Cringe-Gags zwischen den Leuten, die dann Mikrofon in der Hand halten, sondern einfach nur die Trailer, ne, und einfach nur die Spiele, um die es geht. Das ist so das Narrativ, das ihr da genutzt habt und was ja auch total seine Berechtigung hat, gerade weil es ja viele andere Konferenzen und Veranstaltungen dieser Art gibt, die eben genau so strukturiert sind mit diesem fast schon galaartigem Charakter. Also das ergibt total Sinn, finde ich, allein aus so einer Marketing-Sicht, wenn man jetzt so quasi wirtschaftlich draufschaut, denkt, okay, da ist eine Nische, da können wir quasi ein Profil uns schaffen. Mich würde mal interessieren, wie tief es denn noch dahinter geht. Also man könnte jetzt auch durchaus, und jetzt mache ich extra ein überdrehtes Beispiel, um dir klarzumachen, in welche Richtung ich mit der Frage gehen will, man könnte sich auch durchaus vorstellen, ihr sitzt da alle vor euren Bildschirmen und denkt euch, ach, wir sind auch ein bisschen unzufrieden. Wir sind unzufrieden, ne, mit dem Status quo dieser Branche, zumindest mit einem Teil davon und wie er sich präsentiert. Wir wollen da jetzt ein bisschen Schwung reinbringen. Das könnte man ja auch sagen, wäre eine Motivation dafür. Also so ein bisschen auf so einer, weiß ich nicht, auf so einer ideologischen Ebene, jetzt belasteter Begriff, aber wir wissen, wie wir es meinen. Steckt da auch sowas dahinter oder ist, denke ich, dazu zu falsch?
Nee, ich glaube, da steckt auf jeden Fall was dahinter. Das, also rein, was die Positionierung nach außen hin anging, bezüglich der SpielerInnen, die dann am Ende idealerweise zuschauen sollten und es dann auch getan haben, war uns schon wichtig, klar zu sagen, hey, wir sind yet another Showcase und davon gibt's sehr viele. Es gibt glücklicherweise ja einen Space für viele verschiedene Titel, vor allem jetzt im Juni, wenn wieder der Crazy Month losgeht und super, super viel passiert. Ich habe persönlich ein bisschen am Anfang damit gestruggelt, als mir das gepitcht wurde. Brauche es noch ein weiteres Showcase? Am Ende dann zur Conclusion gekommen, ja, schon, weil ich die Ansichten dann auch teile. Und wir wollten einfach ganz ehrlich und transparent sein. So, das ist unser Showcase, das kann man erwarten. Da waren wir sehr direkt. Hoffen wir dass natürlich, dass wir niemanden auf die Füße gestiegen sind. Das war auch überhaupt nicht als persönlicher Angriff gegenüber oder Kritik anderer Showcases gemeint. Wir sind ja, haben uns selber sehr, sehr viel mit den anderen Showcases auseinandergesetzt und auch viel Rat von anderen OrganisatorInnen eingeholt. Also das fand ich wieder ein sehr, sehr schönes Beispiel für, wie collaborative die Industrie ist im Ganzen. Dass wir Leute, die ihre eigenen Showcases haben, anhauen konnten und die waren super happy und hatten Calls mit uns und haben uns empfohlen, mit der Person bei Twitch zu sprechen und mit der Person woanders zu sprechen. Ganz, ganz großes Lob da. Wir wollten einfach nur offen sein und Expectation Management betreiben. Und ich glaube, nächstes Jahr wird das Wording vielleicht dann ein Ticken softer sein, weil wir jetzt auch einmal so gezeigt haben, das sind wir, das hat man zu erwarten, wenn man bei uns einschaltet. Wir werden wahrscheinlich nicht nächstes Jahr plötzlich dann auf 1,5 Stunden hochgehen und viel Talking Heads haben und irgendwie einen Ad-Break, sondern es wird relativ ähnlich dann in der Struktur größtenteils bleiben, weil das funktioniert hat aus unserer Sicht und das Feedback durch die Bank weg positiv war. Natürlich mit ein paar Stellschrauben, die nochmal angepasst werden müssen.
Oh ja, die Stellschrauben. Gut, dass du es ansprichst. Entschuldige, jetzt habe ich die unterbrochen. Ich würde mich da ganz kurz mal reinsetzen, weil das wollte ich dich ohnehin fragen. Jetzt sind wir da ganz natürlich hingekommen. Welche sind denn die Stellschrauben? Weil ich habe es mir ja schon gedacht, das ist ja immer so. Das ist ja, ich habe es ja sehr gerne mir angeguckt, aber es ist ja immer so, wenn man irgendwas macht, egal wie klein oder groß, anschließend, gerade wenn man selber damit verantwortlich war, denkt man sich, ach scheiße, ja, hätten wir mal dran gedacht. Waren denn da so die Momente?
Ich glaube, weniger hätten wir mal dran gedacht, weil vieles, was an Feedback durchgekommen ist, war auf unserem Radar, aber einfach nicht umsetzbar für Jahr 1, auch mit der Timeline. Eine große Sache ist natürlich so die Trailer-Length, also individuell, wie lang sollen die Trailer der Teilnehmenden sein. Da haben wir relativ große Variable gehabt von mit einer Ausnahme 30 Sekunden bis hoch zu 2,5 Minuten, fast 3. Die eine Ausnahme war Palworld mit 15 Sekunden. Palworld würde ich jeden Tag wieder gerne ins Event reinholen. Das war fantastisch und ein super schönes Announcement. Natürlich super knapp und at times, vor allem weil wir nicht die kleinen Pausen haben, Summary Slides oder die Endcard Slides, die ja Nintendo bei ihren Directs immer hat, die ich persönlich fantastisch finde, ging es dann doch sehr zügig durch. Besonders wenn wir 30 Sekunden Trailer aneinander gereiht haben, bleibt ja nicht mal mehr genügend Zeit, um irgendwie auf Social Media zu posten, wenn man es cool findet. Aber das ist eine Stellschraube, da werden wir viel drüber reden, auch in der Zukunft, wenn wir das Format weiterentwickeln und schauen, wie geht's weiter, soll es weitergehen? Ich glaube, da ist die Frage ja, oder die Antwort ja. Aber das ist ein großer Faktor auf jeden Fall. Dann natürlich auch so, was für Content kommt ins Event rein? Weil wir hatten unsere World Premieres, wir hatten fünf komplette Game Reveals, also Never Seen Before. Alles andere war auch neuer Content, aber dann halt mal ein DLC, ein Release Date Announcement, ein Shadow Drop, Free Content Update, Konsolen Announcement Trailer, solche Geschichten. Und ich glaube, jetzt wo wir einmal einen Track Record haben und gesagt haben, hey, das können wir auf die Beine stellen und wir natürlich viel noch wesentlich mehr Zeit haben, um uns auf das Event vorzubereiten, wird es sicherlich mehr ein Shift geben, wo wir vielleicht auch die ein oder andere weitere Premiere einbauen können. Das war dieses Jahr bei ein paar Announcements, das wird ja bei jedem Event ähnlich sein, aber auch der Transparenz halber einmal, da gab es natürlich sehr viele Gespräche, die am Ende des Tages einfach purely aufgrund der Timeline nicht zusammengekommen sind. Und das war super schade für, glaube ich, alle Involvierten, dass wir ein paar Announcements dann am Ende des Tages nicht hatten. Neue Game-Premieren von Studios, mit denen wir super gern zusammengearbeitet hätten dieses Mal. Aber jetzt, wo wir wissen, wir würden das wahrscheinlich gerne nochmal machen und uns schon mal jetzt Gedanken machen können, wann denn das nächste Event auf die Beine gestellt werden könnte, werden die Gespräche natürlich auch wesentlich früher geführt und dementsprechend können sich die Studios jetzt schon mal dann einen Block an Kalender setzen und vielleicht ihre Announcement-Trailers da rumplanen. Also das sind, glaube ich, zwei große Stellschrauben für uns in der Zukunft.
Was muss man eigentlich haben können, machen, um Teil oder um überhaupt in die engere Auswahl quasi kommen zu können? Wenn man jetzt sagt, alles klar, ich würde da gerne bei der nächsten Veranstaltung mit dabei sein. Was sind denn eure Anforderungen eigentlich? Also gibt es da so ein Bewerbungsformular oder was sind denn so die Faktoren?
da haben wir jetzt noch keine Pipeline, aber dieses Jahr aufgrund des, oder keine Public Pipeline, dieses Jahr natürlich dadurch, dass das Event selber erst ein paar Wochen vor dem dem eigentlichen Showcase announced worden ist, gab es nichts public. Also es lief alles im Hintergrund. Wir haben natürlich mit sehr, sehr vielen Studios gesprochen, die wir persönlich kennen oder wo wir wussten oder dachten, da kommen Announcements und dann entweder auf direktem Weg oder über Kontakte den Weg gesucht haben. Ist auch öfters vorgekommen, dass wir ein Team ongeboardet haben oder angefragt haben, die dann meinten, hey, da gibt's ja noch ein weiteres Studio in unserem Netzwerk, die vielleicht was Spannendes haben könnten. Und so hat sich das Ganze relativ organisch entwickelt. Natürlich möchte man so ein Event auch mehr accessible machen, generell. Das ist, glaube ich, immer eine gute Sache für die Industrie, wenn man da ein bisschen transparenter arbeiten kann und es Prozesse gibt. Wir sind da gerade dabei, das alles aufzusetzen. Kommt natürlich jetzt erstmal auf die Planung drauf an. Wie geht's weiter? Die Postmortems finalisieren. Es gibt noch mal ein weiteres Announcement in nächster Zeit von unserer Seite aus, so als Event-Wrap-Up. Und dann wird es irgendwann auch semi-public-Information darüber geben, so was die Zukunft oder wie die Zukunft aussieht. Aber auf jeden Fall mehr einen mehr transparenten Prozess, so wie man sich denn, wie man einreichen kann. Ein großer Faktor, der über den wir gesprochen haben, aber der, glaube ich, manchmal nicht auf jedem Radar angekommen ist, war die Art und Weise, wie dieses Showcase funktioniert. Und ich glaube, da differentiaten wir uns ein bisschen von vielen anderen, ist, das ganze Projekt ist not for profit. Das heißt nicht, dass es non-profit ist und wir oder Sponsoren oder sowas das Geld übernehmen, sondern am Ende des Tages läuft das so, dass das Eventbudget, das wir am Ende ausgeben für die gesamte Produktion, gebundelt wird. Es gibt keine Sponsoren, das war uns auch wichtig. Die Kosten werden am Ende des Tages von den Teilnehmenden getragen und die Kosten werden dann ganz fair aufgeteilt nach Trailerlänge. Das heißt, wenn das Showcase eine Stunde lang ist und du hast als Studio einen minutenlangen Trailer, wirst du 1/60 der Produktionskosten bezahlen. Und im Vergleich dazu 30 Sekunden sind natürlich dann 1/120, die Hälfte, 2 Minuten wiederum das Doppelte von einem Minuten-Trailer. So haben wir das, sind wir mit dem ganzen Ding dieses Jahr gefahren. Das ist immer noch behaupte ich unsere Intention in der Zukunft. Das heißt natürlich als Kostenfaktor, da sind Kosten mit involviert. Wir haben nicht die Option, wie andere Events zu sagen, Studio 1 bezahlt unser Premium-Paket, ist vielleicht ein großer Name, ein großes Team. Deswegen geben die uns jetzt, was weiß ich, eine fiktive Zahl, $60,000. Und dafür gibt es jetzt ein Editorial-Section, wo ein paar Studios kostenlos reinkommen. Sondern wir wollen ganz offen und transparent und fair sein. Jeder zahlt halt seinen fairen Anteil basierend auf den Anteil, den das Studio im Showcase hat. Und das ist eine Sache, darüber werden wir auch sicherlich in Zukunft sprechen und schauen, wie wir das am besten handhaben. Aber es hat sehr gut funktioniert dieses Jahr und rein, was unsere Überzeugung angeht mit dem Event, glaube ich, wird sich da nicht massiv viel dran ändern.
Ich finde ganz toll, dass diese Veranstaltung existiert, auch aus einem ganz besonderen Grund. Und da würde mich mal deine Perspektive drauf noch interessieren. Und zwar, jetzt muss ich ganz kurz eine Sekunde ausholen, aber ich hoffe, es lohnt sich. Vor einiger Zeit habe ich für was ganz anderes ein Interview geführt mit einem Entwickler aus Berlin. Und der hat mir gesagt, da ging es so ein bisschen darum, wie schwierig es mittlerweile ist, da draußen überhaupt ein Publikum zu finden mit seinem Spiel. Einfach weil zum einen die Menschen eine begrenzte Lebens- und auch Freizeit haben, die sie investieren können in das Medium. Zum anderen, weil die Konkurrenz jeden Tag ja wächst. Also auf Steam jede Woche 200 bis 300 neue Spieleveröffentlichungen ganz unterschiedlicher Qualität und Couleur. Aber die sind jetzt erstmal da. Und der Entwickler erzählte mir, dass er einfach merkt, dass zum einen er als Spieler da drauf schaut und sich denkt, mega geil, die Auswahl war so groß wie noch nie. Zum anderen er als Entwickler aber drauf schaut und sagt, es ist langsam ein Problem, wenn quasi die Eintrittsschwelle in die Spielentwicklung so niedrig ist wie noch nie zuvor. Er hat mir auch erzählt, vor 20 Jahren, als er schon in der Branche war, hast du für eine Engine 1 Million US-Dollar bezahlen müssen für die Lizenz, um sie nutzen zu können. Heute hast du eine Engine wie Unity, wo du eine monatliche Abogebühr zahlst oder vielleicht gar nichts und stattdessen eine kleine Umsatzbeteiligung abgibst. Die Eintrittshürde, also selbst ich könnte jetzt mit so einem Tool wie Inke einen Text-Adventure machen, wenn ich wollte, und könnte das für jetzt 100 Euro, das ist so der Eintrittspreis bei Steam etwa, oder Dollar, das Ding dann veröffentlichen und sagen, so, alles klar, ich bin jetzt mit im Rennen. Und was er daraus ableitete in dem Interview war, dass er gesagt hat, er weiß nicht, ob das nicht alles irgendwann in einer großen Katastrophe ändert, wo einfach ein riesiges Meer an Spielen existiert und man kaum noch eine Chance hat, durchzudringen. Und deswegen, und damit komme ich jetzt wieder zu der Triple I Initiative, finde ich solche Veranstaltungen so wertvoll, weil sie in diesem wachsenden, steigenden Meer an Spielen so kleine Leuchttürme sein können, die Leute da draußen darauf hinweisen, was es denn zum Beispiel gäbe. Und es gibt da ein schönes Beispiel, was ich dann entdeckt habe. Eines der Spiele, das gezeigt wurde, Undermine 2, ist die Fortsetzung von dem Spiel. Ich kannte das persönlich gar nicht, aber das schon 2020 erschienen ist, auch schon da eine Fan-Community um sich herum aufgebaut hat. Deswegen ist es jetzt auch nicht erstmal so erstaunlich, dass dann schon ein paar Leute direkt auf den Wishlist-Button gedrückt haben, als das Ding angekündigt wurde. Aber trotzdem, auf Social Media konnte man nachlesen, dass das Entwicklerteam sich freuen darf, direkt am ersten Tag der Ankündigung 30.000 Wishlists erreicht zu haben. Auch weil dieses Spiel zu sehen war bei euch in dem Stream. Und da habe ich mir gedacht, das ist eigentlich der große Wert von Veranstaltungen wie diesen, dass eben Spiele und ihre Entwicklerteams eine Chance haben, überhaupt gesehen zu werden. Was denkst du über all das, was ich gerade gesagt habe?
freut mich auf jeden Fall erstmal. Ich sehe das natürlich auch, also die Anzahl an Spielen, die jeden Tag mittlerweile auf Steam, aber auch auf allen anderen Plattformen released werden, geht nach oben. Das wird sich so bald nicht ändern. Ich bin rein, was meine persönliche Überzeugung angeht, da sehr happy drum, dass die Games-Industrie immer mehr accessible wird und es immer einfacher wird für Leute, ihre Spiele nicht nur zu entwickeln, sondern auch zu vertreiben und zu veröffentlichen. Dass das natürlich im Umkehrschluss bedeutet, dass es schwieriger wird, on average die Visibility zu generieren, ist bedrückend, aber es gibt natürlich dafür einfach keine einfache Lösung. Die einfache Lösung, wenn man das so machen wollen würde, wäre, dass Plattformen sagen, naja, wir setzen jetzt irgendwelche Faktoren oder es gibt ab jetzt wieder einen Greenlight-Prozess oder es gibt Prozesse, wo wir stärker kontrollieren, was in unseren Markt reinkommt und was aus diesem Grund dann unsere Visibility potenziell bekommen kann. Und da bin ich persönlich wiederum dagegen. Ich finde, dass es dadurch, dass Games eine Kunstform ist, fände ich das einen Riesenrückschritt, wenn sich da wieder der Weg der Industrie ja ändert. Kann aber natürlich verstehen, dass Teams frustriert sind. Es wird für alle schwieriger. Und auch in dem Markt ist es so, dass Visibility natürlich in vielen Faktoren oft einfacher zu erreichen ist und einfacher, nicht immer garantiert, aber zu generieren ist oder zu securen ist, wenn man etabliert ist, wenn man Geld hat, Geld heißt ja leider dann auch oft sehr, jetzt vereinfacht, Macht, auch in der Games-Industrie leider. Und da wird's keine Lösung für geben. Da müssen wir einfach als Industrie dafür sorgen, dass wir uns gegenseitig amplifieren, dass es nicht alles in weiteren Acquisitions und weiteren Mergern endet, wo wir am Ende drei Player haben, die alles kontrollieren, sondern idealerweise noch viele, viele Parteien, die ein Mitspracherecht haben. Das ist für mich erstmal kurzfristig wir haben ja keine Kamera, aber jetzt in Gänsefüßchen so die Lösung oder eine Art Schranke, um das Problem zu gut wie möglich noch einzugrenzen. Müssen wir schauen, wie sich das entwickelt. Was Showcases angeht, ich bin super happy, dass ganz viele Leute verschiedene Formate weiterentwickeln und herum experimentieren. Ich glaube, am Ende des Tages, und ich habe ja auch meine Kritik gehabt, so im Sinne von, es gibt so viele Events, physisch, jetzt auch digital, jetzt auch Steam-Festivals, jeder versucht, was mit diesen Formaten zu machen, inklusive uns. Wir haben uns das Showcase-Format quasi angeeignet und jetzt daraus unseren eigenen Spin ausprobiert. Das hat zum Glück sehr gut funktioniert für uns. Ich würde das bei jedem encouragen. Man muss natürlich immer draufschauen auf diese Formate und herausfinden für sich, wie kann ich jetzt schon aus der Masse herausstechen, wenn wir noch ein weiteres Showcase wie viele andere schon existieren gemacht hätten, mit demselben Fokus auf denselben Titeln oder dieselben Plattform, dann wäre es sicherlich schwieriger für uns geworden, den Plattform Visibility Support zu bekommen, als auch die Entwickler zu überzeugen, mit an Bord zu kommen und generell so die Reichweite zu bekommen. Also jeder muss seine Nische für sich finden, etablieren, und ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele Opportunities noch, dass wir als Industrie mehr Titel und mehr Teams, vor allem nachkommenden, frischen, jungen Teams, Visibility Opportunities anbieten. Aber braucht es halt natürlich auch dafür Leute, die quasi gewollt sind, entweder das Risiko einzugehen oder die in der Position sind, wo sie das Risiko eingehen können. Und da war glücklicherweise Evil Empire aufgrund des Track Records und dadurch, dass sie Projekte hatten und eine Finanzierung, in der Position, wo man dieses Risiko eingehen konnte. Einfach zu sagen, wir machen das jetzt mal. Und wenn es am Ende nicht so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben, dann kann es sein, dass wir auf einem Haufen der Kosten sitzen bleiben. Mhm. Würde ich, ich glaube, so als Abschluss für den Gedankengang auch sagen, das wäre super wichtig, dass sich genau diese Studios, genau diese Teams, die und vor allem die ganzen Konglomerate da draußen, sind schon in der Verantwortung zu sagen, wir haben jetzt so viele Studios über die letzten Jahre aufgekauft, wir haben so viel massiv Geld, vielleicht nehmen wir einen kleinen Prozentsatz dieses Geldes, was natürlich rein aus Business-Sicht wieder nicht deren Interessen unbedingt nahesteht, aber trotzdem, das ist, glaube ich, die Verantwortung unserer Industrie gegenüber, und sagen, gut, wir stecken das vielleicht wieder in den Support, in Invisibility Opportunities oder in Funding oder was auch immer es it may be, um neue Sachen um mit neuen Sachen herum zu experimentieren und vielleicht diesen Teams zu helfen, mhm, aus der Masse hervorzustechen.
Also, man hört, du bist umtriebig nach wie vor. Wahnsinnig viele spannende Dinge, die da auf deinem Schreibtisch liegen. Und das bringt mich zum Anlass, nochmal zurückzugreifen auf etwas, was du zu Beginn unseres Gesprächs gesagt hast. Und zwar, dass sich deine Einstellung zu Arbeit und zu Games verändert hat. Du hast auch dann noch angemerkt, nicht in positiver oder negativer Form gemeint, sondern hat sie einfach verändert. So, auch seit wir zuletzt hier quasi offiziell gesprochen haben. Kannst du das nochmal vorkramen und erklären, was du damit eigentlich gemeint hast?
Ja, ich habe jahrelang, also ich habe für Kontext, ich glaube, das war vielleicht kurz Thema in der Folge 221, so mein Werdegang in der Games-Industrie war relativ direkt von Schulzeit über Studium geschmissen, weil ich parallel schon irgendwie in der Games-Industrie volontiert und dann gejobbt habe, zu jetzt bin ich in meinem 8. Jahr mit Fulltime-Plus-Employment in der Games-Industrie. Das ist mein 10. Jahr, wenn man die Events und Volunteering-Geschichten mit einrechnet. Also ich habe ein relativ also länger als der Durchschnitt mittlerweile schon in der Games-Industrie ausgeharrt, was immer wieder traurig so laut offen zu sagen ist, aber genau, sind jetzt 8 bis 10 Jahre und war immer sehr, sehr Games-fokussiert, also ich habe da sehr, sehr viel Zeit und Energie reingesteckt und zwar mein Ein und Alles. Hab da aber in der Pandemie und jetzt vor allem nach der Pandemie noch mal mehr gemerkt, dass das einfach langfristig brauche ich da meinen kreativen Output, brauche ich da meine Bubble außerhalb von Games. Und das geht auch so weit, dass ich da mittlerweile gesagt habe, gut, ich werde mal aktiv schauen, dass ich in Köln und auch in anderen Städten, wo ich regelmäßig unterwegs bin, vielleicht auch nicht immer ausschließlich mit den super coolen anderen Leuten in Games abhänge, wo man schlussendlich dann doch sehr oft wieder beim Thema Games sich wiederfindet, ob es dann persönliche Geschichten sind, über die man redet, oder wieder Industrietalk, sondern einfach ganz, ganz aktiv Leute finden, die nicht in Games sind wieder und mit denen mehr Zeit zu verbringen. Und das war eine sehr schöne Entwicklung in letzter Zeit, die mir so ein bisschen mehr Ruhe und Abstand zur Arbeit gewährt hat, weil einfach nicht mehr in meinem Kopf 24/7 das Thema Arbeit und Games vorherrscht. Das war eine Entwicklung der letzten Jahre, genau.
Das klingt aber richtig gut, muss ich sagen. Das klingt ja eigentlich wirklich gut, oder?
Also für mich war es super gesund. Ich glaube, das hat auch rein mental sehr viel verändert bei mir. Weil ja auch die letzten Jahre der Games-Industrie, ich bin fortunate, dass ich noch Jobs habe und dass ich bezahlt werde und dass alles gut läuft und ich mich nicht beschweren kann. Aber trotzdem waren die letzten Jahre natürlich super düster, einfach mitzuverfolgen. Erstmal die Pandemie, die positiv war für ein Business Case Games, aber ja. Sonst natürlich super schrecklich. Und im Anschluss dann, die letzten, 18 Monate oder 12 Monate, wo die Games-Industrie wieder komplett zurückgerudert ist mit den Investments. Das ist alles sehr bedrückend. Und ich finde es wichtig, dass man dafür für seine KollegInnen in der Industrie verfügbar ist und ein offenes Ohr hat. Aber man braucht auch seinen persönlichen Rückzugsort, um einfach mal ein paar Stunden nicht über Games nachzudenken. Und das war sehr, sehr angebracht und bitter notwendig nach 2023.
Schön. Ich gebe dem Gespräch jetzt hier zum Ende nochmal eine, ich sag mal, fast schon wissenschaftlich informative Note. Wir werden uns alle erinnern, vor vielen Stunden haben wir gesprochen über deinen 16-Stunden-Moment. Und über König der Löwen. Ich habe in der Zwischenzeit mal ausgerechnet, wie oft man König der Löwen hätte anschauen können. Und zwar Knapp 11-mal. Knapp 11-mal hätte man den anschauen können. Rechtfertigung, Stellungnahme, irgendwas?
Nö.
Vielen Dank.
Also persönlich würde ich nicht 11-mal König der Löwen sehen wollen, aber das ist nur eine eigene Ansicht. Nee, ich habe das schon erwähnt, ich würde das niemandem empfehlen und das ist wirklich nur ich arbeite ab und zu gerne im Tunnel Quark. Das ist nicht mein regulärer Arbeitsalltag.
Ich bin froh.
Falls das jemanden beruhigt.
Ich bin froh. Mich beruhigt es auf jeden Fall. Und mich hat es auch beruhigt, dich mal wieder zu hören und zu wissen, ne, es geht dir gut. Köln passt auf dich auf, du passt auf Köln auf, beides ist richtig. Das ist schön zu hören. Du, ich danke dir sehr für deine Zeit. Ich habe das hier sehr genossen.
Danke dir, ich auch. Und das nächste Mal, wenn Dom am Dom ist, dann bitte einmal melden. Und dann,
bitte
dann
sehen nicht, wir uns auch in Person. Bitte nicht, wieder. Mein Nachrichteneingang ist voll von Freunden und Unbekannten, die den Dom fotografieren.
Oh nein.
Also, es ist ja auch toll. Ich freue mich ja um Gottes Willen. Es ist schön, wenn Leute an einen denken. Aber
okay, ich werde es mir unterdrücken.
Ich kann nicht mehr.
Wir editen das einfach alles raus, das ist kein Problem.
Sehr gut, dann ist dieses Gespräch nur 8 Minuten lang, aber auch für diese danke ich dir von Herzen. Wir hören uns bald wieder. Arrivederci.
Tschüss.
Das sollte ich erklären. Ich bin jetzt nicht mehr mit Chris zusammen in einem Raum, sondern ich nehme das hier später auf. Das klang jetzt so nahtlos ineinander übergehend. Chris hat sich schon verabschiedet. Ich sitze jetzt hier ganz alleine und verabschiede wiederum euch. Es kommt alles zusammen. Die Hände berühren sich. Es ist ganz zauberhaft. Vielen Dank, mal ohne Witz, für eure Zeit, für das Zeitinvestment, was ihr hier jede Woche loswerdet, indem ihr die Folgen anhört, die ich hier so rausschmeiße in eure und auch ein bisschen in meine Welt. Ich finde es ganz toll. Wenn euch was auf dem Herzen liegt, schreibt mir eine Mail an post@orgicool.space. Ich leere eigenhändig den Briefkasten und schaue mir an, was drinnen liegt. Und ansonsten würde ich sagen, wir hören uns einfach am Sonntag oder, wenn ihr Unterstützer, Unterstützerin seid, auch schon am Dienstag und Freitag, denn dann erscheinen extra Folgen für euch. Tschüss!